Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Death Note Podcasts. Quatsch, des Nerdship Podcasts. Thema ist Death Note. Und jetzt wird gespoilert. Jetzt spoilern wir wie die Schweine. Sind immer noch alle da, die im ersten Teil dabei waren. Falls ihr den gehört habt.
Michael!
Und Stefan!
Und Pearl!
Wo waren wir? Ach so, genau, bei der Einführung von Superdetektiv Conan. L. ja, wir.
Michael isst irgendwelchen Müll,
reißt seinen Finger über den Tisch und lutscht ihn ab.
Ja, weil er an L denkt, wo wir beim Thema wären.
Da ist Zucker auf dem Tisch.
Ja, wo wir auch beim Thema L wären. Ja, weil der mag
Zucker. Ja, und ich mag auch
also,
Zucker.
Es ist L. So, die Polizei hat gemerkt, aha, da ist der Typ, der scheinbar irgendwie Leute umbringen kann, wir müssen was machen. Und die schalten halt den krassesten, besten Detektiv der Welt ein, Batman.
Aber da hatte keine Zeit, darum nehmen sie L.
Deswegen nehmen sie L, genau. Das Lustige ist ja, der hat ja mehrere Identitäten, also praktisch die besten drei Detektive der Welt ist eigentlich eine und dieselbe Person. Das weiß aber halt keiner. Und deswegen ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass er auch Batman ist.
Das stimmt, ja. Vielleicht es wird nichts Widersprüchliches im Comic gesagt.
Genau, er hat auch noch einen Butler.
Genau, naja, also ja, Batari. Ja, Batari ist ja eigentlich mehr so sein Chef.
Ja,
sein Mitarbeiter.
Ich finde schon, dass das sehr Alfred Bruce Wayne-mäßig ist.
Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist für den dritten Teil. Also,
ja, wir können ruhig auf den.
Nee, weil das will ich mal ganz kurz einmal ansprechen. Also, wir hatten ja in dem ersten Podcast zu dem Thema schon das angesprochen, dass ja Death Note wirklich in diese zwei großen Teile aufgeteilt werden kann, nämlich diesen ganzen L-Kram, beziehungsweise der L-Kram, der geht durch das ganze komplette Ding durch. Das geht bis Teil 12, geht der L-Kram. Aber es gibt halt am Ende von Band 7 so einen natürlichen ersten großen Cut, wo du sagen kannst, okay, jetzt kann ich auch aufhören mit der Reihe, weil ab jetzt irgendwie so gefühlt was anderes nochmal passiert. Nochmal halt ein großes neues Fass aufgemacht wird. Und statistisch gesehen haben unheimlich viele Leute aufgehört nach Band 7. Hm. Was man ja auch irgendwo verstehen kann.
Ich habe da auch persönlich eine größere Pause eingelegt.
Ja, ich hatte auch eine größere Pause. Ich habe es aber weitergelesen irgendwann mal, aber das waren viele Jahre dazwischen.
Je nachdem, wenn man je nachdem, wenn man sagen würde, das ist die Geschichte von L oder das ist die Geschichte von Light, kann man ja dann auch nach Band 7 aufhören.
Ja, nee, eigentlich ja auch nicht. Es ist ja auch weiterhin die Geschichte von L. Das wird ja auch relativ smart an manchen Stellen gelöst. Wir gehen jetzt schon so ein bisschen in die Richtung rein, was
ich
so mit diesem L
sagen,
passiert.
Der
L stirbt dann.
Oh, was?
Also im Prinzip ist der erste große Teil der Geschichte, wer besiegt wen. Kann L eher auflösen, wer dieser Kira ist, der die ganzen Leute umbringt, oder kann halt Light Yagami aka Kira diesen Superermittler aufhalten. Und beide starten ja auf dem Level, die kennt den anderen nicht. Alles, was zwischen denen steht, sind halt Medien und was weiß ich, Anonymität und so weiter. Und trotzdem können die irgendwann diese Barriere einreißen und sich näher kommen, so nah, wie es Michael schon gesagt hat, dass die sogar aneinander gekettet sind. Was ja halt doch interessant ist, wie so ein Schritt zum nächsten kommt, wie die dann halt wirklich am Ende an Ketten aneinander gefesselt enden. Mhm. Aber der zweite Teil geht ja trotzdem in einer gewissen Art und Weise um L, aber ich würde das trotzdem jetzt noch nicht in diesen Teil mit so reinnehmen, weil ja so viele das nicht gelesen haben. Und vielleicht können wir ja jetzt mit dem zweiten Death Note Podcast die Leute, die vielleicht da wirklich auch aufgehört haben nach L's Tod, doch nochmal begeistern, dass sie dann halt diesen zweiten großen Arc sich nochmal angucken. Und ich glaube, deswegen sollten wir den Teil noch nicht so spoilern. Innerhalb dieser ersten 7 Bände können wir jetzt einfach raushauen, was uns einfällt.
Also, wie wird L eingeführt? Die Polizei. Ich habe jetzt schon so 5-mal diesen Satz der bescheuerten Polizei, die so dumm ist, den selber
zu machen. Das ist der Memento.
Wir machen erstmal eine Fernsehübertragung.
Naja, also, L kommt halt dann dazu. Der schaltet sich dann halt ein in das super Special Polizei Hauptquartier. beziehungsweise es läuft dann über Japan, weil da halt die meisten oder bis dahin alle sterben, glaube ich. Und da hat ja L schon den ersten Anhaltspunkt. Scheinbar kommt der Kira aus Japan, weil da halt einfach bis jetzt die meisten
diese verrückten Japaner
gestorben sind. Ja, das war typisch, dass sie das machen. Und dann ist es halt wirklich so.
Kurzer Einwurf, war L eigentlich auch selber Japaner?
Zu einem Viertel.
Zu einem Viertel.
L ist zu einem Viertel Japaner, zu einem Viertel Engländer, noch zwei.
Ein Viertel Australien, ein Viertel Klingone.
Franzose, so glaube ich, noch zu einem Viertel und noch zu einem weiteren Viertel.
Deswegen stirbt er auch, weil er Franzose ist.
Das Franzosengehen, das hat ihn weich gemacht.
Ja. Und naja, es gibt diese Fernsehübertragung, wo halt so ein Typ ist, der sagt, hallo, ich bin's, L. Ich bin der Superdetektiv und ich werde Kira fangen.
Und
da begeht gleich Yagami den einen und alles entscheidenden größten Fehler, den er überhaupt begehen konnte, weil er nämlich, dass er eigentlich seine einzige Charakterschwäche ist, sehr überheblich ist und sich für den Allerschlausten hält.
Und in dem Moment noch sehr impulsiv, weil er noch am Anfang seiner Kira-Karriere
steht. Da hat er das noch nicht gelernt, dass er vorsichtig sein muss. Es steht halt der Name des...
Lind L...
Wood?
Blumer?
Ist egal. Steht halt mit dabei. Naja, und er schreibt den Namen auf. Der Typ stirbt. Und auf einmal kommt der echte L, beziehungsweise
nur ein... Weil der Typ nur ein verurteilter Schwerverbrecher war, der die Möglichkeit hatte, hier, wenn ich dieses Fernsehinterview mache,
überlebe.
Diese Presseerklärung, dann kriege ich Strafminderung. Na, dann mache ich das halt mal, aber...
Leider stirbt er dann
direkt. Die ganze Übertragung war ja nicht überall in Japan live.
Genau, nur in der Kansai-Region.
Genau, das ist im Prinzip der erste große Twist, dass er das aber auch direkt sagt. Ja, pass auf, wir haben das nur hier und hier übertragen. Wir wissen jetzt, wo du bist.
Ja,
wir wissen, genau. In welcher Region in Japan du dich aufhältst.
Geoprofiling.
Und haben im Prinzip von 7 Milliarden theoretischen Verdächtigen auf, keine Ahnung, vielleicht 100.000 oder 200.000 reduziert.
Ja... Bisschen weniger sogar nochmal. Also es ist halt wirklich, glaube ich, die Hauptinsel von Japan war es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt wohnen, aber es hat es schon deutlich eingeschränkt und dann kann er ja noch weitere Rückschlüsse ziehen. Davon ausgehend,
es geht halt dann ganz halt davon
schnell
aus.
Einen Schritt nach dem anderen innerhalb von wenigen Stunden auf einen ganz kleinen Rahmen runterbrechen.
Das ist nämlich dann noch das andere Ding, dass er halt in seiner Ausprobierphase sozusagen halt diesen einen Typ umgebracht hat, der die Kinder entführt hat, das, was halt so ein totales Regionalding war, was diesen Kreis nochmal eingeschränkt hat, wo er herkommt, also die konnten dann halt dann darauf schließen, dass er das halt auch im Fernsehen gesehen hat, und dann kann er zum Beispiel schon drauf schließen, aha, der hat halt keine übersinnliche Fähigkeit, sondern der muss sich seine Informationen eben auch durchs Fernsehen holen, offensichtlich, sonst hätte er ihn ja schon vorher praktisch umbringen können, und naja, so schafft er das halt wirklich durch einfaches Ermitteln, diese übernatürlichen Sache ziemlich genau auf die Schliche zu kommen. Wer es wahrscheinlich ist und wie er es irgendwie macht. Ich glaube, das ist sogar denen relativ schnell klar, dass das ein normaler Mensch ist, der nur so ein übernatürliches Mittel irgendwie zur Verfügung hat.
Ja. Das ist aber halt auch ganz interessant, die machen sich da gar nicht so groß die Gedanken, was das ist, weil die denken, da können wir jetzt eh noch nichts mit anfangen, aber wir können halt dieses Geoprofiling machen und den Typ, auch wenn er ganz offensichtlich übernatürliche Fähigkeiten hat, erstmal wie einen normalen Killer behandeln, und das ist halt wirklich die große Schwäche. Light ist halt trotz übernatürlicher Waffe ein ganz normaler Killer irgendwo, und L ist halt einfach am Anfang noch deutlich besser. Was halt auch interessant ist, das kann man da schon mal ansprechen, diese zwei großen Arcs, die es gibt, spielen beide innerhalb von ganz, ganz wenigen Wochen. Mhm. Also das sind der erste Arc, also der große L-Arc, also die Bände 1 bis 7 sozusagen, das spielt innerhalb von ein paar Monaten, ne? Und das zweite Ding halt auch wieder nur ein paar Monate.
Aber dazwischen
ist ein Zeitsprung. Fünf Jahre, glaube ich sogar. Fünf Jahre Zeitsprung. Das ist ja so, dass Death Note ja wöchentlich in der Shonen Jump erschien. Und am Anfang ist das noch in der Zukunft. Das ging ja, wie gesagt, glaube ich, 2000, 2001 los. Spielte aber schon im Jahre 2004. Und dann haben die halt nochmal den Zeitsprung, um halt sozusagen wieder in die Zukunft vorzudringen, bevor halt der Manga wirklich Zeit einholt, und dann ärgern sich alle, dass es keine Hoverboards gibt.
Darum geht's in Death Note auch.
Dank auf Marty McFly, rette den Tag. Warum haben die es überhaupt in der Zukunft spielen lassen? Was war der Grund dafür?
Gab's ich einen? Glaube, bei Death Note ist ganz viel Vorsicht redaktionell eingeflossen. Es gibt ja zum Beispiel auch noch so ein kleines Detail, dass es keine echten Namen gibt. Das sind alles so Namen, kommen auch viele Amerikaner drin vor zum Beispiel oder irgendwelche Italiener. Die haben alle Namen, die klingen irgendwie so schlüssig, aber da ist immer irgendwas drin, dass zum Beispiel irgendwie ein Vokal fehlt oder irgendwo ist ein was sich unnatürlich dann noch einfügt in den Namen, so teilweise nur von der Schreibweise her, dass du halt ausschießen kannst, dass es Leute in der echten Welt mit diesem Namen gibt. Ja. Weil die anscheinend auch schon befürchtet hatten, dass es sonst irgendwelche Probleme in der echten Welt gibt. Und die gab es bei Death Note mehr als genug. Da können wir irgendwann nochmal drauf eingehen. Es gab viele, ich sage jetzt mal, Trittbrettfahrer, die sich auch selber Death Notes gebastelt haben.
Da kann ich mir vorstellen, dass das ja kleiner Sprung wieder zu den anderen Manga von dem Bakuman. Da wurde ja auch so was eingebaut, dass diese Trittbrettfahrer Sachen aus dem Manga von den beiden Zeichnern im Bakuman übernehmen.
Ja.
Genau. Ja, da denkt man, das war dann halt ein bisschen Erfahrung von Death Note her mit reingeflossen.
Genau, und einfach das Ding, dass man das halt nicht in der Gegenwart spielen lässt, aber trotzdem in der Welt, die im Prinzip der Gegenwart entspricht, umgehst du halt schon, dass Leute auf die Idee kommen, ich könnte jetzt wirklich auf die Suche nach diesem Typ gehen und den umbringen, damit mein Schatz Light gerettet wird. Man muss ja immer vom dümmsten Leser ausgehen. Und das ist ja schon sehr anspruchsvoll.
Der Logik nach hätten sie es eigentlich in der Vergangenheit spielen lassen müssen, dann hätte keiner mehr was machen können.
Ja, aber dann kannst du ja davon ausgehen, dass du gespoilert wirst.
Ja,
weil du ja in der aktuellen Welt. Ach, scheiß drauf. Ihr wisst schon.
Media.
Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Und das floss da wirklich sehr viel mit ein.
Ja.
Und ja, die haben halt, wie gesagt, diese komischen Fantasienamen. Bei den japanischen Namen merkst du es nicht so. Und wir hatten gerade einen Gast am Fenster, deswegen bin ich gerade ein bisschen raus.
Sue wollte nicht klingeln, um uns so aus dem Konzept zu bringen und dann durch ihre Fensteraktion
ist
alles viel schlimmer geworden. Ich bin sehr
erschrocken gerade. So, ich weiß nicht mehr, was wir gerade waren eigentlich bei diesem ganzen Ermittlungsding und
ich weiß nicht,
normaler Killer.
Dieser innerhalb Spitznamen, wollen wir den auch noch irgendwie erwähnen? Oder?
Spitzname, was?
Spitzname, den Leiden.
Was? Ja, ne, der wird halt Kira wie Killer genannt von den Medien, weil er halt ein Killer ist.
Was ist der Name von den Medien?
Ja.
Okay.
Die Medien haben halt
auch nicht bei Internetforen. Irgendwie ist es dann, das hat sich dann halt festgezeckt, der Name.
Ja, also eigentlich Killer müsste man im Westlichen sagen, Kira, aber nach japanischer Schreibweise.
Während L praktisch sehr gute Fortschritte macht. Steigen viele der Polizisten aber aus, weil die Schiss haben, umgebracht werden zu können. Und so reduziert sich praktisch das Team, was Kira verfolgt, auf, weiß ich nicht, 5 oder 6 Leute letztendlich. Also L und sein Kumpel oder Butler oder Auftraggeber oder
Chef
oder was auch immer, Watari. Und dann halt den Polizei. Naja, es ist nicht der Polizeichef, es ist der Hauptkommissar ist er.
Suichiro Yagami, das ist der Papa von Light.
Und ach Gott, wer ist denn da noch mit bei?
Matsuda. Ist einer, der wird später noch so ziemlich der wichtigste, denn Mogi gab's noch. Aka
Schlag. Einfach so ein großer muskulöser Typ bei ihm dabei.
Ja, das ist, glaube ich, das ist Mogi, den
Mogi du war, Mogi ist der kleinere Typ, der war irgendwie so ein kleiner
Kerl. Der gab so eine kleine irgendwas.
Ukio.
Ja, also darum geht es ja auch nicht in die Typen.
Es sind halt nur 6 Leute zum Schluss.
Ich habe auch mal gelesen, das sollten am Anfang alles Wegwerfcharaktere sein und Opa war dann selbst überrascht, dass die alle noch größere Rollen bekommen. Am Opa wird sich wahrscheinlich mental auf diese Roadmovie-artige Geschichte eingespielt. Ja, und läuft er dann immer mit dem Auto durch die Welt und bringt alle um. Und dann kam der Redakteur und sagt, ja, mach mal was jetzt mit der Ermittlungszentrale. Och nö.
Ich möchte auch.
Der letzte Softcake wird gerade an Hugi verfüttert. Michel steckt seine fettigen, klobigen, mit Hundekacke besprenkelten Hände in Hugis Mund.
Ich habe auch darauf geachtet, dass die Hundekacke sauber ist.
Ja. Ja. Okay.
Weil Hygiene
wichtig. Ich wollte jetzt praktisch wieder weiter beim Thema machen, aber jetzt
habe ich keine Zeit. Ja, na gut, jedenfalls die Ermittlungszentrale tut sich dann zusammen. Die Leute wissen alle, ja, wir können jeden Moment sterben. Mhm. Und dann ist halt aber noch das Problem, dass ja nur, was für ein Zufall, what a twist, Leid Yagami, der Sohn des Vorsitzenden dieser Ermittlungszentrale ist und er dadurch halt immer so Insight hat. Der kann halt dann immer den Computer seines Papas hacken und weiß dann halt immer Bescheid.
Genau.
Und dadurch bekommt aber L auch wieder Informationen, nämlich, ja, das sind Informationen, die Kiru hat. Die kann
er hat
jemand haben,
praktisch der irgendwann den Verdacht, einer der Polizisten oder einer aus dem sehr nahen Umfeld dieser Polizisten muss der sein. Und deswegen lässt er sie ja auch noch näher an sich ran, sozusagen. Und bildet halt wirklich dieses Privatteam mit denen, auch um die aushorchen zu können.
Genau, und das ist eigentlich am Anfang noch relativ witzig, weil du dann halt immer noch in so einem kleinen familiären Rahmen Leid dabei begleitest, wie er halt versucht, so diese in seiner Wohnung installierten Kameras auszutricksen. Der sagt halt, L, ja, mach da mal überall Kameras. Was, was Herr Sölze, du hast eine kleine Tochter? Oh.
Auch ins Badezimmer.
Bitte. Auch moralisch sehr fragwürdig für unsere Zuhörer.
Kommt dadurch dann diese berühmte Kartoffelchips-Szene dann?
Ja.
Übrigens sehr gut im Anime umgesetzt.
Warum? Im Anime habe ich nicht gesehen.
Mit rechts schreibe ich Weitergleichungen auf, während ich mit links Namen notiere. Nehme ich einen Kartoffelchip und esse ihn.
Es gibt.
Es gibt ja die Kartoffelchips.
Also, es ist so.
Gibt's ja im
Manga. Die, L lässt praktisch bei all seinen, seinen Gefolgsleuten in den Häusern Kameras installieren und halt. Er hat halt auch da schon sehr den Verdacht, dass es Leid sein könnte. Weil
das und
halt
Leid kriegt das ja auch relativ schnell mit.
Genau, und dann ist es halt so. Wie finden die das raus, dass die Kameras schon da sind? Merkt Ryuk das?
Ryuk geht einen Deal ein.
Mit nee, aber Leid?
Leid, ja.
Weiß.
Ich glaube, da war irgendwas im Haus, das nicht stimmte. Dass da irgendeiner war oder sowas. War das so?
Naja, also.
Das Sicherheitsmechanismus, was Leid installiert hatte, was nur er wusste.
Und dann,
da wusste ja jemand war in meinem Zimmer
und wahrscheinlich
eventuell sind Kameras versteckt.
Genau, sowas.
Und Tryuk, und das ist einer der wenigen Momente, wo da mal ein Todesgott irgendwie in diesem ganzen Kampf zwischen die beiden Superdetektiven
such mal nach Kameras.
Ja, such mal nach Kameras, kriegst du keinen Apfel.
Scheiße.
Todesgötter süchtig nach Äpfeln sind.
Und so hat er halt praktisch ohne irgendwas zu machen rausgefunden, wo die Kameras sind. Und dann gibt's halt naja, es ist dann halt so dieses so, wer ist jetzt schlauer sozusagen? Was sind so Schlussfolgerungen? Hat dann halt so Sachen wie, er muss sich ein erotisches Magazin kaufen und es in seinem Zimmer lesen. Ich hätte eigentlich, in der Stelle hätte er eigentlich kommen müssen, dass er sich einen runterholt, wenn man ehrlich
ist. Ich glaube, so ist es halt auch
gemeint. Ich sehe es ja ganz witzig, da wo der Vater diese Magazine so, nein, mein Sohn
liest solche Magazine. Ein erotisches Magazin?
Ich dachte, er ist asexuell. Ja, ich habe das aber auch so interpretiert, dass praktisch in dem Moment,
wo die Kamera
wegschaltet, der Keuler sich richtig einen Arsch. Am Ende
ist das aber. Ich finde es auch noch geiler, weil er weiß, da gucken
wir mal. Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist genau das eine Ding, wo er halt wirklich abpflaumen kann. Denn er weiß, dass ein anderer Typ, der etwa intellekt auf seinem Niveau ist, ihn durch die
Kamera. Er muss sich das jetzt angucken. Der hat gar keine andere Wahl.
Blaues Abprobieren.
Siehst du mich, Erl? Siehst du mich? Ich spiele Skitra. In your face, Erl.
Und das Ding ist aber, er muss halt hinbekommen, ich werde hier beobachtet, ich kann das Death Note jetzt nicht benutzen. Aber es müssen weiter Leute sterben, damit der Verdacht wieder von mir abfällt. Weil es müssen Leute sterben, während ganz offensichtlich ich nichts Besonderes mache.
Außer mir einen zu kaufen.
Und er kauft sich halt so einen kleinen Fernseher. Weil er halt auch, er kann nicht einfach nur sich die Namen von diesen ganzen Schwerverbrechern merken, sondern er muss praktisch etwas Tagesaktuelles, auf irgendetwas Tagesaktuelles eingehen. Und er kauft sich diesen kleinen Fernseher, den er in der Chipstüte versteckt. Und er lernt halt ganz viel, was ja normal für ihn ist, weil er halt so ein super Lernboy ist. Und er weiß zum Beispiel auch, dass keine Mikrofone im Raum sind. Es sind halt nur Kameras. Er guckt ohne Ton. Ich weiß es jetzt nicht so genau, wie das war.
Aber ja, die Namen werden eingeblendet auf den kleinen Fernseher von den Verbrechern.
Von den Verbrechern werden eingeblendet. Er sieht die und dann kann er es halt unbemerkt... Weil er braucht ja nur so ein kleines Stück aus dem
Death Note. Er hat einen winzig kleinen Bleistift in der Chipstüte und einen winzig kleinen Zettel aus dem Death Note. Das ist nämlich noch wichtig. Man kann nämlich auch Seiten rausreißen.
Genau, und es funktioniert trotzdem. Und so schafft er das dann halt, gleichzeitig Leute umzubringen, während er offensichtlich nichts Besonderes tut. Macht sich aber auch trotzdem wieder verdächtig, weil er halt wieder Lokalscheiß im Prinzip. Also von dem eigentlichen Muster, das Kira immer fährt, halt nur große Verbrecher umzubringen, auf einmal wieder umschwenkt. Beziehungsweise er hat, glaube ich, darauf vorgebeugt, indem er das halt im Vorfeld auch schon mal wieder dann gemacht hat, um seinen Plan praktisch da in die Tat umzusetzen. Aber das ist halt das Ding, im Anime gibt es dann die Szene, es ist ja die ganze Zeit, er redet im Prinzip die ganze Zeit mit sich selbst, Kira, und er beschreibt halt praktisch diesen Plan, während er schon dann da am Schreibtisch sitzt, und dann kommt halt irgendwann die absolut hochdramatische Szene mit Musik unterlegt, Orgel spielen im Hintergrund und dann nehme ich den Chip und esse ihn. Der beißt halt ab, der Chipskrümel fliegen durch die Luft.
Es funkelt Chor im Hintergrund.
Seine Augen glühen.
Okay,
ja, eine eigentlich sehr langweilige Szene.
Ja, so Szene. Das ist ja halt super Gag gewesen, wenn es halt so die ganze Musik und alles ist und dann Chips, lecker.
Geil.
Ja. Naja, und aber so ist es im Prinzip halt die meiste Zeit über, dass es halt immer einer, L überlegt sich einen Plan, Light überlegt sich den Gegenplan.
Ist halt wie Tom und Jerry halt.
Es ist ein Katz und Maus.
Wird doch oft so zusammen.
Tom und Jerry mit Massenmördern.
Ja, genau. Ja, und
Tom und Jerry mit in den
Monologen. Das fand ich aber noch mit am schönsten dieser Anfangsseite. Gibt es auch mal sowas, das wird auch nie wieder so richtig mit eingeführt oder wird nicht nochmal weiterverfolgt, dass er halt in seiner Schublade so eine Falle einbaut, wo er halt sein Death Note drin aufbewahrt. Und er hatte halt einen Mechanismus entwickelt, dass nur er das öffnen kann. Wenn jemand anders das öffnet, dann wird irgendwas in Gang gesetzt und dann verbrennt das Death Note, damit die Beweise verschwinden.
Jetzt ist die Schublade abgefeuert.
Das sind so lauter solche kleinen Momente und das hat mir noch mit am besten gefallen. Das ist eigentlich so alles in den ersten beiden Bänden, kann man so sagen.
Das ist halt alles am Anfang noch total greifbar. Weil du hast halt wirklich so, okay, das sind so Sachen, die müsste man sich wirklich überlegen, wenn man das jetzt...
Und ich finde, auch da haben die das noch ganz gut im Blick, was halt eine Rolle spielt. Und dann kommt aber der Punkt, wo die sich immer mehr annähern. Und wie gesagt, L hat immer diesen Light im Verdacht. Das geht relativ früh los. Der hat innerhalb von wenigen Stunden halt so eine Argumentationskette, die halt komplett nur für Light sprechen kann. Mhm. Und er lässt sich natürlich auch durch sowas wie diese Chips-Nummer nicht komplett davon abbringen. Sein Verdacht fällt ein bisschen von ihm ab, aber er hat ihn immer noch zum Großteil im Kopf.
Und ist immer noch sein Hauptverdächtiger.
Ist da noch was? Und dann kommt nämlich der große Move von L. Die haben Uni-Einführungsveranstaltung, Immatrikulationsfeier. L sagt halt, ja, ich muss jetzt halt den nächsten Schritt gehen und schreibt sich auch mit an der Uni ein und leitet halt da gerade seine Feier und auf einmal taucht L hinter mir auf. Ja, ich bin übrigens L. Da hättest du nicht mit gerechnet in dem Moment. Ja, hallo, schon. Hallo. Und ab da ist natürlich ein groß interessanter Punkt, wo dich halt fragst, ja, das ist der neue Status Quo, die beiden kennen sich jetzt. Was macht jetzt Light aus der Information? Und natürlich fragt er sich erstmal, ist er wirklich L? Ist es nur jemand, der mich verarschen will? Und ich habe jetzt zumindest schon mal das Gesicht, wenn ich jetzt noch das Augenlicht des Todesgottes hätte. Aber nein, das ist hier meine spezielle Regel für mich selbst, dass ich das nicht mache. Und
auf einmal wird halt aus der dieser abstrakten Ebene, dass sie immer nur raten können, was ist der Plan von dem anderen, dass auch noch, dass sie das auch noch praktisch schauspielerisch immer umsetzen müssen, dass sie sich nicht auf den Finger gucken lassen dürfen.
Beide wissen ja genau.
Und die werden halt irgendwie Freunde, eigentlich. Aber eigentlich überhaupt nicht.
Spielfreunde.
Ja, das ist.
Ja, das ist halt wirklich das perfide. L weiß eigentlich immer genau, ja, eigentlich ist das Leid. Leid ist dieser Kira, aber ich brauche Beweise. Und genauso weiß halt auch Kira, ja, L ist halt der Typ, den ich umbringen muss. Das ist mein Endziel, um normal weitermachen zu können. Und trotzdem, obwohl beide Bescheid wissen, ja, wir müssen so tun, als ob.
Ja.
Das ist interessant, das ist eine ganz neue Ebene. Aber für mich geht er halt auch viel verloren von diesem, ja, ich esse jetzt Chips und ich freue mir einen ab. Da kann ich eher mit connecten. Ja, und dann geht nämlich dieser neue große Teil los, das ist vielleicht so Band 3 sind wir da etwa, dass auf einmal Light auch mit in die Ermittlungszentrale einberufen wird.
Genau.
Und die arbeiten jetzt alle zusammen.
Es ist halt so, dass Light halt auch sagt, ja, ich will aber auch Polizist, ich will auch da jetzt helfen, ich will den auch. Er lässt halt so also total den Anti-Kira raushängen. Er sagt halt, ja, ich bin total dagegen und so weiter und so fort. Und lässt sich halt mit in die Ermittlungen einbinden. Irgendwas hatte ich jetzt einen Gedanken. Was habe ich vergessen? Es kommt ja noch das FBI dazu, was auch nochmal so ein schönes.
Ja, das kommt schon mal vorher. Das ist
das,
ja,
das war ja das vor Ende. Da tut er nämlich so.
So eine relativ früh abgewürgte Story.
Ja, da war eine ganz coole, gute Szene mit dabei halt. Mit der FBI-Geschichte, mit der, wie hieß nochmal die eine Frau?
Der Typ hieß Ray Pemp und die hieß Naomi.
Genau, wo er sie dann halt später dazu bringt, sich selbst zu erhängen.
Ja, ne, erhängen weiß man glaube ich nicht.
Dort war erhängen, die dann nach Hause ging und sich aufhängen.
Ja, genau.
Damit dachte, so aussieht, als ob sie sich umgebracht hätte wegen ihrem Mann.
Ja. Genau, weil der Mann gestorben ist und die sollte sich
selbst umbringen. Moment, redet ihr jetzt vom Anime?
Ja, vom Manga.
Das ist gleich im Manga.
Ich dachte, im Manga war das so, dass er das irgendwie so geregelt hatte, dass sie Selbstmord begehen sollte, aber so, dass ihre Leiche
sehr spät gefunden
werden soll. Ja.
Damit es nicht mit ihm in Verbindung gebracht wird.
Genau. Er hatte ihn ganz schön in die Enge gedrängt, den Leiche.
Ja. Ja, das fand ich auch total schade, weil das wirklich für einen Moment sehr spannend wirkte, was sich da aufbaut. Und dann war das echt in zwei Kapiteln
abgeschlossen. Ja, hat es halt geschafft.
Und da haben später Opa selbst hat gesagt, dass er oder sie das halt ein bisschen falsch angegangen ist. Eigentlich sollte das ein viel längerer Arc werden mit der Naomi. Und er hatte aber dieser Naomi zu schnell zu viel Macht über Leid gegeben, sodass er halt, oder das Opa, ich sage jetzt einfach er, der Opa, ich weiß es wie gesagt nicht, ob es Mann oder Frau ist, dass er gesagt hat, ach Mist, das ist eine Sackgasse, ich muss diesen Story-Arc sofort wieder abbrechen. Und dann kam halt L stattdessen gleich in dem größeren.
Man kann ja einer Frau keine Macht geben.
Genau, bei ihr kam nämlich dann noch so ein Spruch wie, ja, für eine Frau ist die ganz schön schlau.
Das ist aber auch die einzige schlaue Frau in Death Note.
Und dann merkt es einmal L, also das ist ein Typ, der anscheinend irgendwie mit der Hilfe von übernatürlichen Fähigkeiten Leute umbringen kann. Aber ich krieg gerade eine Einmeldung rein, eine schlaue Frau.
Oh, neuer Fall. Auf zum Lorliet-Mobil.
Namen voran. Ja, und dann kommen halt diese ganzen kleinen anderen Story-Arcs, zum Beispiel dann halt mit Kira Nummer 2. Das ist ja das erste große Ding, was danach kommt, nachdem halt...
Die Sache mit, wo der Light dem L dann hilft, dem Verbrecher zu finden. Da war ja noch die Sache dabei, dass der Leiter sein komplettes, das Death Note abgibt für die Zeit.
Und das kommt erst viel später.
Kommt das später?
Erst kommt Kira 2. Das ist ja ganz wichtig für den ganzen
Kram. Ich dachte, das käme vor.
Nee, Stefan. Erst kommt dieser ganze Aufbau, dass Kira 2, wie wir dann später erfahren, kann man jetzt schon sagen, Misa Amane ist, ein japanisches Pop-Idol, was auch ein Death Note hat.
Ja, die habe ich komplett vergessen.
Und das ist ja nur der dritte Hauptcharakter, kann man schon mal vergessen.
Ja, die war aber so dumm und
langweilig. Es ist halt nur eine Frau.
So what? Finde ich auch relativ uninteressant.
Was
das
auch.
Ist ja auch als Charakter. Und die weiß halt, dass es ja noch jemand gibt mit dem Notizbuch, der auch schon die ganzen Morde begeht, weil sie später ihrs bekommt und ihr ist mal was im Leben widerfahren, was sie halt zu einem